Und dann begrüßen wir als Gäste heute auch unter anderem den Hauskreis aus der deutsch-schweizerischen Grenze, noch auf Schweiz, auf deutschem Boden, wenn ich recht informiert bin. Genau. Bruder Matthias Lange wird uns noch mal ein paar kurze Sätze berichten, wie es zur Gründung dieses Hausgottesdienstes kam und wie sich das Ganze so ein bisschen entwickelt hat. Herzlich willkommen.
Vielen Dank, lieber Jakob, für die Ankündigung und schönen guten Morgen an die Gemeinde, an alle Geschwister. Die einen oder anderen konnte ich ja heute Morgen schon begrüßen. Wie du ja, Jakob, gesagt hast, wir haben im Mai, also im Mai diesen Jahres, durfte ich hier in der Gemeinde unseren Haus oder unsere Hausgemeinde, die wir da ganz frisch gegründet hatten, ein paar Worte dazu sagen, wie das Ganze entstanden ist, aber da nicht der eine oder andere vielleicht auch nicht da war, möchte ich einfach nochmal eine kurze Zusammenfassung halt machen, wie das Ganze sich überhaupt entwickelt hat. Genau, und zwar im Mai diesen Jahres durfte ich eben die Hausgemeinde hier vorstellen und nun 6 Monate später darf ich euch über die weitere Entwicklung informieren. Und im Namen unserer Hausgemeinde möchte ich zuerst einmal, einige sind ja anwesend von uns heute, ein Grußwort an euch richten, ganz herzlich, und zwar mit dem Bibelvers aus Hebräer 10, Vers 23 bis 25. Lasst uns festhalten am Bekenntnis der Hoffnung, ohne zu wanken, denn er ist treu, der die Verheißung gegeben hat, und lasst uns aufeinander Acht geben, damit wir uns gegenseitig anspornen zur Liebe und zu guten Werken, indem wir unsere eigene Versammlung nicht verlassen, wie es einige zu tun pflegen, sondern einander ermahnen, und das umso mehr, als ihr den Tag herannahen seht. Ja, und genau mit diesem Gebot, das uns der Herr gegeben hat, haben viele Glaubensgeschwister zum Beginn des Corona-Terrors 2020 ein Problem bekommen. Und in vielen Gesprächen mit gleichgesinnten Christen, die sich, wie ich, dem abgrundtief Bösen nicht unterwerfen wollten, erfuhr ich, dass eigentlich alle diese Glaubensgeschwister ab der Corona-Zeit ihre Gemeinde verlassen haben, entsetzt darüber, dass sie alle verhängten Unrechtsmaßnahmen widerspruchslos durchgesetzt und sich damit mit dem Bösen gemein gemacht haben. Vom Verzicht auf Lobpreis bis hin zur Maske tragen, also sein Gesicht zu verhüllen in einem Gotteshaus. Und dass es nach der Corona-Tyrannei in die Normalität, wieder wie wir sie kannten, zurückgeht, daran glaubte auch keiner mehr von uns. Und die Entwicklung der letzten Jahre bis heute bestätigen eigentlich diese Befürchtung. Und schließlich wurde es ja von einflussreichen Menschen, ob das Bill Gates oder andere sind, angekündigt, dass eine Krise künftig die nächste ablösen wird. Und das erleben wir ja seitdem. Viele Kirchen sind nur noch der verlängerte religiöse Arm von globalistischen Machthabern und einer menschenfeindlichen Agenda, die eigentlich, so wie es die Bibel ja auch sagt, auf eins hinausführt, auf eine Weltregierung, und die nachher ihre Macht dem Antichristen gibt. Ich dachte darüber nach, wie wir eine Glaubensgemeinschaft auch ohne Kirche sein könnten. Dann startete Jakob Czarnke im Januar dieses Jahres damit, den gesamten Gottesdienst via Livestream zu übertragen. Und eigentlich unmittelbar danach schoss mir der Gedanke durch den Kopf, auf Basis dieses Gottesdienstes einen Hausgottesdienst zu organisieren. Und so wären wir zwar als Gemeinde nur mit euch online verbunden, aber wir wären untereinander eben auch physisch als Geschwister in einer Gemeinschaft verbunden. Und auch da habe ich das einfach so auch für mich verstanden, dass Gottes Verheißung auch da für uns gilt, wo 2 oder 3 versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Ja, und ob das so war, was den Herrn überzeugt hat, auch in meinen Gebeten, das weiß ich nicht, aber ich wurde in den darauffolgenden Monaten einfach bestärkt, diesen Weg zu gehen. Und so durften wir am 16. April diesen Jahres unseren ersten Hausgottesdienst mit insgesamt 12 Geschwistern feiern, damals noch bei einer Glaubensschwester im Wohnzimmer. Und ich betete, dass dieses kleine Pflänzchen, also dieser Setzling, wachsen möge, wenn es denn des Herrn Wille sei, und dass er uns auch eine geeignete Räumlichkeit zeigt, wo wir ungestört auch unseren Gottesdienst halten können. Ja, und dann tat er das. Und zwar das Wirte-Ehepaar eines kleinen Landgasthofes, Mitstreiter im Widerstand gegen die Unrechtsmaßnahmen in der Corona-Zeit, boten uns gratis ihren Nebenraum in der Gastwirtschaft an, in dem wir seitdem unsere Gottesdienste halten können und ungestört dort in diesem Nebenraum sein können, zweimal im Monat diesen Gottesdienst mit euch gemeinsam feiern. Und sogar für eine wertvolle gemeinsame Zeit, für Gedankenaustausch, Stärkung und Ermutigung nach dem Gottesdienst sorgte der Herr, indem er ausgerechnet eine Gaststätte als Versammlungsraum uns zeigte, wo man praktischerweise anschließend gleich gemeinsam Mittagessen und sich austauschen kann. Gott ist einfach genial. Auch dank der Vermittlung von lieben Geschwistern durch Jakob und Birgit Scharnke ist unsere Hausgemeinde seitdem auf ca. 25 Geschwister, nicht immer sind alle da, angewachsen, also hat sich seit den 6 Monaten quasi verdoppelt. Auch die Ermutigung als Abschluss an all diejenigen, die jetzt vielleicht auch am Livestream alleine sitzen und die Predigt bzw. den Gottesdienst mitverfolgen. Es wirklich vor den Herrn zu bringen, ob es nicht auch für sie eine Möglichkeit ist, so eine Hausgemeinde zu gründen. Es ist für viele das Problem, dass bibeltreue Gemeinden oftmals räumlich sehr weit weg sind und nicht erreichbar sind. Und so gibt es doch eine Möglichkeit, durch so eine Hausgemeinde tatsächlich auch zusammenzukommen, denn es ist uns wirklich geboten vom Herrn, dass wir uns versammeln sollen vor ihm und er mitten unter uns ist. Das einfach noch mal als Mutmacher für diejenigen, die sich das überlegen und die sicherlich nicht glücklich unbedingt sind, mit der Situation alleine halt zu sitzen. Ich danke euch für die Aufmerksamkeit. Es waren jetzt 6 Minuten ungefähr. Ich konnte es leider nicht kürzer. Jakob hat mich gebeten, es knackig zu halten. Ich hoffe, es war nicht zu lang. Danke.
Wir beginnen unseren Gottesdienst im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Wir kommen heute bei dem nächsten Thema der Reihe Was heißt Christsein praktisch zum Stichwort Gehorsam. Und dazu als Lesung Matthäus 7, die Verse 24 bis 27. Matthäus 7, 24 bis 27. Mit diesen Worten schließt Jesus zugleich auch die Bergpredigt ab. Fasst gewissermaßen auch nochmal zusammen, worauf es ankommt, nämlich das, was wir hören, auch zu tun. Ein jeder nun, der diese meine Worte hört und sie tut, den will ich mit einem klugen Mann vergleichen, der sein Haus auf den Felsen baute. Als nun der Platzregen fiel und die Wasserströme kamen und die Winde stürmten und an dieses Haus stießen, fiel es nicht, denn es war auf Felsen gegründet. Und jeder, der diese meine Worte hört und sie nicht tut, wird einem törichten Mann gleich sein, der sein Haus auf den Sand baute. Als nun der Platzregen fiel und die Wasserströme kamen und die Winde stürmten und an dieses Haus stießen, da stürzte es ein und sein Einsturz war gewaltig. Soweit, wir erheben uns zum Gebet. Treuer Gott und Vater, wir danken dir, dass du auch in diesem Morgen wieder in unserer Mitte bist, dass wir miteinander auf dein Wort hören dürfen, dass du uns dadurch ermutigen willst, aber wo notwendig auch korrigieren, dass wir sehen, was vielleicht auch in unserem Leben am Tun noch fehlt, am Gehorsam, dass wir es aber auch alles in der richtigen Reihenfolge, in der richtigen Priorität sehen, nicht am falschen Ende unser Christsein aufzäumen, sondern eben mit einer klaren Bekehrung und im Vertrauen auf dich, und alles Weitere folgt dann auch der Glaubensgehorsam. Und so befehlen wir doch auch unsere kranken, alten, schwachen zu Hause an und alle, die überall in der Zerstreuung wohnen. Sei du auch mit den kranken, niedergeschlagenen, depressiven, wo sie auch überall sind, Herr, dass sie mit uns jetzt auch in dieser Stunde gestärkt, ermutigt, getröstet werden. Dir sei Lob und Dank dafür. Amen. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Als zweites Gotteswort zum heutigen Thema hören und lesen wir Jakobus Kapitel 1, die Verse 19 bis 25. Jakobus Kapitel 1, die Verse 19 bis 25. Da schreibt der Apostel Jakobus: Darum, meine geliebten Brüder, sei jeder Mensch schnell zu hören, hören langsam zum Reden, langsam zum Zorn. Denn der Zorn des Menschen vollbringt nicht Gottes Gerechtigkeit. Darum legt ab allen Schmutz und allen Rest von Bosheit und nehmt mit Sanftmut das euch eingepflanzte Wort auf, das die Kraft hat, eure Seelen zu erretten. Seid aber Täter des Wortes und nicht bloß Hörer, die sich selbst betrügen. Denn wer nur Hörer des Wortes ist und nicht Täter, der gleicht einem Mann, der sein natürliches Angesicht im Spiegel anschaut, er betrachtet sich und läuft davon und hat bald vergessen, wie er gestaltet war. Wer aber hineinschaut in das vollkommene Gesetz der Freiheit und darin bleibt, dieser Mensch, der kein vergesslicher Hörer, sondern ein wirklicher Täter ist, er wird glückselig sein in seinem Tun. Herr, tue meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Amen. Ja, willkommen damit, liebe Brüder und Schwestern, liebe Gäste und liebe Mitmenschen in Deutschland und überall, wo unsere deutsche Sprache verstanden wird, zum sechsten Themenbereich dieser Reihe. Was heißt Christsein praktisch? Heute Thema Gehorsam, verbunden mit der Frage, was darf Gott aus meinem Leben machen? Was darf Gott aus meinem Leben machen? Ein kleines Beispiel: An einem Montagmorgen besteigt ein Pastor den Bus, um in die Stadt zu fahren. Er reicht dem Busfahrer einen größeren Geldschein und wartet auf das Wechselgeld. Auf dem Sitzplatz angekommen, zählt er das Geld nach und er stellt fest, der Busfahrer hat ihm zu viel rausgegeben. Er bleibt sitzen und denkt nach. Ist das jetzt eine unwichtige Kleinigkeit oder ist es ein Grund, ehrlich zu sein und dem Busfahrer das Geld zurückzugeben? Schließlich siegt die Gewissenhaftigkeit, er steht auf, geht zum Busfahrer und sagt: Entschuldigen Sie, aber als ich vorhin meine Fahrkarte bezahlt habe, da haben Sie mir zu viel zurückgegeben. Ich weiß, antwortet der Busfahrer, ich war gestern bei Ihnen im Gottesdienst. Da haben Sie über die Gebote Gottes gesprochen. Ich wollte nur mal sehen, ob Sie selber auch tun, was Sie anderen predigen. Also Vorsicht, liebe Geschwister, beim Busfahren, aber auch sonst. Also man schaut uns manchmal auf die Finger und unsere Umwelt nimmt sehr bewusst wahr und aufmerksam, ob unser Reden und Tun zusammenpasst. An unserem Gehorsam sieht die Welt, ob es mit unserer Beziehung zum Herrn wirklich ernst ist. Oder ob es nur frommes Gewäsch und oberflächlicher, heuchlerischer Schein ist. Ob Gott unser Leben prägen, ob er etwas aus unserem Leben machen darf oder ob wir nur eine fromme Show abziehen. Mancher fragt sich vielleicht, warum kommt das Thema Gehorsam erst jetzt? Als vorletztes von insgesamt 7 Themen zum Christsein. Ich hatte deshalb schon vor Sonntagen darauf hingewiesen, zum Christsein gehört selbstverständlich auch der Gehorsam. Zum Christsein gehören selbstverständlich auch Moral und anständiges Verhalten. Wer sollte sich anständig verhalten, wenn nicht die Kinder Gottes? Ich habe das ganz bewusst auch mal an die Wand geworfen. 3 Ausrufezeichen. Übrigens mit Wiederholung. Wer sollte sich anständig verhalten in dieser Welt, wenn nicht die Kinder Gottes? Und wenn sie sich unanständig zeigen, dann ist das ein ganz besonders dramatischer, unehrenhafter Vorgang und ein ganz, ganz, ganz schlechtes Zeichen für die Welt. Also gar keine Frage, dass der Gehorsam eminent wichtig ist und anständiges Verhalten mit einschließt, aber lange davor kommen eben noch viele andere wichtige Dinge, damit wir die richtige Reihenfolge im geistlichen Leben einhalten. Und mit diesen anderen vorgeordneten, zeitlich im Ablauf vorgeordneten Themen haben wir uns die vergangenen Sonntage in dieser Reihe befasst. Eine klare Bekehrung, dass ein ganz klarer, bewusster Anfang mit Jesus da ist. Ein unerschütterliches Vertrauen auf den himmlischen Vater, das Hören auf sein Wort, die lebendige Gemeinschaft mit Jesus im Gebet und schließlich auch die Gemeinschaft mit den Kindern Gottes. Das waren die 5 Stichworte, Themenbereiche, die wir uns genauer angeschaut hatten schon. Und dann relativ weit hinten in der Predigtreihe eingegliederter Gehorsam. Weil die bisherigen Themen die geistlichen Grundlagen behandelt haben. Der Gehorsam ist nicht die Voraussetzung, sondern die Folge, die Frucht dieser Grundlagen. Deshalb kommt er jetzt. Natürlich gehören auch vorher schon Aspekte von Gehorsam zu den Themen Hören auf Gottes Wort, Gebet, Gemeinschaft, auch Bekehrung. Wenn ich mit Jesus einen klaren Anfang mache, mich ihm zuwende und sein Heil annehme, bin ich natürlich auch gehorsam seinen Ruf, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid etwa. Also der Gehorsam spielt natürlich überall mit eine Rolle, ganz klar. Aber wenn wir zu früh zum Gehorsam aufrufen, bevor wir diese geistlichen Grundlagen solide gelegt haben, dann machen wir aus dem Gehorsam schnell ein menschliches Werk und landen in der Gesetzlichkeit. Gesetzlichkeit ist nicht der Aufruf zum Gehorsam an sich. Das wird heute auch in frommen Kreisen, man müsste eigentlich dann schon fast wieder sagen, scheinfrommen Kreisen, falsch verstanden und falsch weitergegeben. Ich habe das oft erlebt, auch in frommen, evangelikalen, bibeltreuen Gemeinden. Wenn heute jemand sagt, wir müssen die Gebote halten, wird ihm oft entgegnet, du bist gesetzlich. Grober Unsinn. Das Halten der Gebote Gottes ist der verbindliche Wille des himmlischen Vaters für die neutestamentliche Gemeinde. Selbstverständlich auch, genauso wie für die alttestamentliche. Das Halten der Gebote gehört zum christlichen Leben selbstverständlich unabdingbar dazu. Denn im Halten der Gebote liegt der Segen. Gesetzlich sind 2 Dinge. Erstens, wenn wir meinen, wir müssten und könnten uns durchs Halten der Gebote den Himmel verdienen, das wäre auch komplett falsch, können wir definitiv nicht, brauchen wir auch nicht, denn den Himmel hat Jesus für uns verdient am Kreuz von Golgatha, als er unsere Sünde auf sich genommen hat am Kreuz und sie ausgelöscht hat vor Gott. Den Eintritt in den Himmel können wir uns nur schenken lassen, nicht verdienen. Gesetzlich ist zweitens, wenn wir christliches Verhalten von Menschen erwarten, die keine Kinder Gottes sind. Das ist dann gesetzlich, die den Geist Gottes nicht haben. Wir können nicht von Schildkröten erwarten, dass sie fliegen. Ebenso wenig können wir von einem gottlosen Menschen erwarten, dass er ein Leben in Gottes Geist und Kraft führt. Solche Erwartungen führen zu gesetzlichem Krampf. Auch deshalb komplett falsch, was es leider auch in frommen Gemeinden immer wieder gab, früher vielleicht mehr als heute, da kommen Menschen neu in den Gottesdienst, in die Gemeinde hinein, die fangen gerade mal an, sich mit dem christlichen Glauben zu befassen und man erwartet schon von ihnen in vielerlei Dingen, dass sie ein christliches Leben führen. Wie sollen sie? die fangen doch erstmal gerade an zu lernen. Ja, also erstmal zum Herrn Jesus finden lassen, den Geist Gottes in sich haben lassen und dann anfangen zu erwarten, dass der sich dann auch in ihrem Leben auswirkt. Aber bitte nicht andersrum. Sonst haben wir nur Schein, aber kein echtes Sein im Herrn. Deshalb, wie gesagt, das Thema Gehorsam erst heute. Das macht aber, man kann es nicht oft genug betonen, den Gehorsam keinesfalls unwichtig. Wie gesagt, eine katastrophal falsche Lehre unserer heutigen Zeit in vielen Gemeinden, dass man sagt, wir leben aus der Gnade. Völlig richtig, bravo. Aber dann wird meistens oder häufig daraus geschlossen, deshalb brauchen wir die Gebote Gottes nicht mehr zu halten. Wir leben ja aus der Gnade. Jesus hat ja das Gesetz erfüllt, also geht uns das Gesetz gar nichts mehr an. Falsch. Selbst Johannes, der Apostel der Liebe, betont fortlaufend in seinen Schriften, wer Gott liebt, wer zu Jesus gehört, der hält seine Gebote. Absolute Selbstverständlichkeit. Muss man eigentlich gar nicht betonen. Nur ein Beispiel, 1. Johannes 2, Vers 4. Wer sagt, ich habe Gott erkannt und hält seine Gebote nicht, der ist ein Lügner. Und die Wahrheit ist nicht in ihm. Der ist ein Lügner und die Wahrheit ist nicht in ihm. So klar, so deutlich redet auch das Neue Testament zu diesem Thema. Ein Christsein ohne Glaubensgehorsam gibt es nicht. Ein Christsein ohne Glaubensgehorsam gibt es nicht. Bei all unserer Sünde, bei all unserer Mangelhaftigkeit, bei allem, was wir noch falsch machen, wo wir immer wieder auch in Teilen ungehorsam sind, das grundsätzliche Ja, der grundsätzliche Wille zum Gehorsam in den Geboten und Ordnungen Gottes zu leben, muss vorhanden sein. Sonst ist es kein echtes Christsein, ohne Wenn und Aber. Unser Gehorsam zeigt, dass wir Jesus lieben und ihm von ganzem Herzen vertrauen. Der Gehorsam ist deshalb übrigens in all den Punkten, die wir behandelt haben, auch immer schon dabei. Ich hatte es schon angedeutet, wenn wir beten, wenn wir Bibel lesen, Gemeinschaft mit anderen Geschwistern pflegen, uns taufen lassen auf den Namen Jesu, entspricht das ja alles dem Willen Gottes für unser Leben, ist das alles auch schon Gehorsam, den Gottes Geist in uns wirkt, angefangen bei der Bekehrung. Und das gilt dann in ganz besonderem Maße für unser Vertrauen zu Jesus. Ich betone das ja immer wieder, Vertrauen und Gehorsam sind die zwei Seiten ein und derselben Medaille. Weil ich dem Herrn von ganzem Herzen vertraue, deshalb tue ich, was er sagt. Und deshalb tue ich es auch gern und nicht gezwungenermaßen, sondern fröhlich, weil ich weiß, das ist ganz bestimmt das Beste für mich, auch dann, wenn ich es nicht begreifen kann. Wir begreifen ja bei vielen Situationen nicht, was das Ganze soll, was sich der himmlische Vater wieder mal dabei denkt, aber wir können immer sicher sein, dass er sich das Beste für uns dabei denkt. Gehorsam erwächst aus dem Vertrauen auf die Liebe des himmlischen Vaters. Und deshalb fehlt logischerweise Nichtchristen die entscheidende Voraussetzung für Gehorsam. Sie kennen die Liebe des himmlischen Vaters ja nicht. Sie leben nicht in dieser Liebe. Auf welchem Fundament soll ein echter, vernünftiger Gehorsam entstehen? Wo es uns schwerfällt, Gott fröhlichen Herzens gehorsam zu sein, können wir gewiss sein, dass unser Vertrauen auf seine Liebe einen Mangel hat. Das ist keine Kritik an euch, das sage ich mir ganz genauso selber. Auch mir selber fällt es nicht in jeder Situation gleichermaßen leicht, die Wege, die der Herr aufzeigt, fröhlich zu gehen. Bei manchem schlägt man sich auch, wenn man schon viele Jahre mit dem Herrn unterwegs ist, erstmal die Hände vors Gesicht und sagt, lieber Herr, das kann ja wohl nicht dein Ernst sein. Was soll das Ganze? Aber wir müssen ehrlich zu uns selber sein. Jeder derartige Gedanke ist ein Mangel an Vertrauen auf seine Liebe. Wenn das Vertrauen auf unsere Liebe unsere Herzen, unser Denken vollständig prägen würde, dann könnten solche Gedanken nicht mal im Ansatz aufkommen. Wie gesagt, keine Kritik an euch, ein ehrliches Wort an mich selber. Wir sind da alle noch am Lernen und manches Mal fällt es uns leichter und manches Mal schwerer, aber wenn es uns schwerer fällt, Mangel anvertrauen. Im anderen Fall würden wir beliebig, welche Wege der Herr uns zeigt, fröhlich, getrost vorangehen. Wir wissen, der Herr geht voraus und es wird super werden. Ob es uns gefällt oder nicht, hängt ja nicht an der Qualität, aber ob es super ist und das Beste, ja, müssen wir auch unterscheiden. Wenn wir nicht fröhlich unterwegs sind, dann haben wir in diesem Augenblick nicht das Vertrauen, nicht wirklich umfassend das Vertrauen, dass es jetzt auch das Beste so ist. Und dann kommt das Risiko, dann fangen wir an, unser Leben wieder selber in die Hand zu nehmen und machen, was wir wollen, weil wir meinen, wir wüssten es vielleicht doch besser als unser himmlischer Vater. Deshalb heißt unser heutiges Thema Gehorsam, was darf Gott aus meinem Leben machen? Auch übrigens ganz wichtig, es ist Gott, ich muss es nicht selber tun. Werden wir noch weiter vertiefen, aber an dieser Stelle schon mal. Entscheidend ist, was Gott machen darf. Der deutsche Philosoph Leopold Ziegler lebte von 1881 bis 1958, ließ auf seinem Grabstein in Überlingen die Inschrift anbringen, ich habe gehorcht. Ich habe gehorcht. Gehorchen setzt eine Autorität voraus. Ziegler war, soweit ich weiß, kein Christ, aber er hatte sich im Laufe seines Lebens wieder der Religion zugewandt. Er wusste, dass über seinem Leben eine höhere Macht steht und er hat getan, wovon er überzeugt war, dass es dem Willen dieser höheren Macht entspricht. Und wie er auch Immanuel Kant festgestellt hat, hat ja Gott in das Herz eines jeden Menschen das Gewissen gelegt. Es ist die Stimme dieser höheren Macht, die uns sagt, was gut ist und was der Herr von uns fordert. Und deshalb war es ihm wichtig, am Ende sein Leben in diesem einen Satz zusammenzufassen, ich habe gehorcht. Dabei kannte er diese höhere Macht gar nicht persönlich. Wir, liebe Geschwister, kennen sie. Wir kennen den unseren himmlischen Vater, wir kennen seine Liebe. Wie viel wichtiger und auch wie viel leichter sollte es für uns sein, dem Herrn zu gehorchen, den wir kennen und lieben und von dem wir wissen, dass er uns kennt und liebt. Gehorchen gilt heute allerdings nicht mehr als cool. Deshalb ist das mit dem Glaubensgehorsam heute so eine schwierige Sache geworden. Der heutige Mensch tut, was er will. Gehorchen aber ist Fremdbestimmung. Der heutige Mensch dagegen führt gerne ein vermeintlich selbstbestimmtes Leben. Ich sage ganz bewusst vermeintlich, denn wer von uns führt bei Licht betrachtet wirklich ein selbstbestimmtes Leben? Wir sind doch letztlich alle mehr oder weniger Getriebene von äußeren Umständen, von Vorgaben, die andere unserem Leben machen, etc. An wie vielen Stunden eines Tages tun wir das, was wir wirklich frei und selbstbestimmt zu entscheiden haben, ohne äußere Bedürfnisse, Notwendigkeiten, Zwänge oder auch Manipulationen? Also die Frage ist viel weniger, ob wir uns treiben lassen, sondern von wem oder was wir uns treiben lassen. Und als Christen ist es schön, wenn wir uns vom Geist Gottes treiben lassen. Jedes Mal, wenn wir nicht gehorchen, weichen wir von Gottes Perspektiven für unser Leben ab und bringen uns um einen Teil des Segens, den der Herr uns zugedacht hat. Ist auch immer ganz wichtig. Jedes Mal, wenn wir dem Herrn nicht gehorchen, weichen wir von Gottes Perspektiven für unser Leben ab und bringen uns um einen Teil des Segens, den der Herr für uns vorbereitet hat. Ich habe das mal so bildlich auch aufgemalt früher. Da ist der uns von dem Herrn zugedachte Lebensweg und da sind überall seine Segensgeschenke auf diesem Weg. Aber wisst ihr, die liegen nicht links und die liegen nicht rechts von diesem Weg, die liegen auf diesem Weg. Und wenn wir von diesem Weg abweichen, sei es links oder rechts, dann lassen wir immer ein paar von diesen Segensgeschenken, die der Herr auf seinem Weg für uns vorbereitet hat, links oder rechts liegen und verpassen das. Es ist gut, wir bleiben immer schnurgerade auf den Wegen des Herrn und vermeiden die eigenen. Wir hatten in Neuwied mit 6 anderen Gemeinden zusammen den Jesusfilm verteilt, der manchen wahrscheinlich bekannt ist. Bei der nachfolgenden Umfrage habe ich unter anderem eine ältere Frau besucht. Sie hatte nach eigener Aussage vor vielen Jahren mit ihrem Mann eine Entscheidung für Jesus getroffen. Hört sich im Moment ganz super an. Ich war im Moment auch ganz begeistert und beeindruckt, aber mittlerweile waren die beiden geschieden. Das Leben dieser Frau war in vielerlei Hinsicht aus den Fugen geraten. Und je mehr sie erzählte, fiel mir in diesem Gespräch auf, das äußere Chaos im Leben eines Menschen ist in der Regel ein Abbild des inneren Chaos, das in seinem Leben herrscht. Diese Frau war aus der Lebensbahn mit Jesus ausgeschert. Sie war ihre eigenen Wege gegangen und Gottes ordnende und segnende Hand fehlte seither in ihrem Leben. Und die Folge war Chaos, innerlich wie äußerlich, das ganze Leben aus den Fugen geraten. Denn Gott segnet nicht unseren Eigenwillen und unsere Eigenmächtigkeiten. Er segnet unseren Gehorsam und unser Vertrauen. In dem Maß, in dem wir ungehorsam sind, verhindern wir, dass Gott etwas aus unserem Leben machen kann. Jesus sagt, nochmal ein Wort an der Wand, wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, aus dessen Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Das Glauben schließt das Tun logischerweise mit ein. Und wie die Schrift sagt, ganz wichtig, ist damit inbegriffen, wer glaubt, wie die Schrift sagt, sich ans Wort hält. Von dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Das ist Gottes Perspektive für unser Leben, dass aus einem gehorsamen Leben Ströme des Segens fließen. Und die Frage ist, lassen wir das in unserem Leben zu? Lassen wir Gott so in unserem Leben zum Zug kommen? Das geschieht nicht, indem wir uns gewaltig für den Herrn ins Zeug legen, geschieht nicht durch fromme Übungen, es geschieht nicht durch ständige Betriebsamkeit für den Herrn. Hat Jesus gesagt, wer ohne Aufhören betet, wer 24 Stunden am Tag ist im Einsatz für mich, zahlreiche missionarische Aktivitäten plant und durchführt, von des Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Nein, er hat gesagt, wer an mich glaubt. Denken wir an Mose. Er musste keine theologische Doktorarbeit schreiben, er musste keine Landkarten studieren, auch keine Reiseroute ausarbeiten. Er musste einfach tun, was Gott ihm aufgetragen hat, unter Wolken und Feuersäule hinterherziehen, sonst gar nichts. Einfach dem Herrn folgen. Oder schauen wir auf den sinkenden Petrus. Jesus hat nicht gesagt, erst 2 Stunden Meditation und dann noch 1 Stunde Lobpreis mindestens. Und dann kannst du mal versuchen und dich vorsichtig aufs Wasser wagen, ob es dich trägt. Manche meinen wirklich, so würde christliches Leben funktionieren. Ja? Nein, der Petrus sollte einfach aufs Wort Jesu hingehen. Und dabei auf Jesus sehen, das war das Entscheidende, auf Jesus sehen. Und wir sehen nochmal, wo der Segen in Strömen fließt, wo Gott seine mächtigen Wunder wirkt, da wo Menschen auf Jesus sehen und im Vertrauen auf ihn am Werk sind. Dann gibt er den Segen ganz von selbst. Ströme lebendigen Wassers fließen also in unserem Leben und von unserem Leben aus nicht durch unseren Einsatz, sondern durch unser Vertrauen auf den Herrn, durch unser Sein in ihm. So wie Jesus Johannes 15,5 sagt, wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Haben wir nochmal genau die gleiche Grundlinie, das gleiche geistliche Gesetz, wer in mir bleibt. Dem Gründer der Fackelträger, Machen Iron Thomas, ist das für sein eigenes Leben auch erst nach Jahren aufgegangen. Manchmal braucht der Mensch auch in der Nachfolge Jesu ja auch ein bisschen länger, bis ihm das eine oder andere Licht aufgeht. Und er sagt rückblickend, nachdem er 7 Jahre versucht hatte, in treuem Einsatz Jesus zu dienen und nachzufolgen, da hat ihm der Herr gezeigt, jetzt hast du 7 Jahre aufrichtig und ehrlich versucht, dein Leben für mich zu leben. In diesen ganzen 7 Jahren habe ich darauf gewartet, mein Leben durch dich zu leben. Versteht ihr den Unterschied? Unterschied zwischen frommem Aktionismus und einfach im Herrn sein und den Herrn machen lassen in unserem Leben, damit er in unserem Leben zum Zug kommt. Gott will was aus meinem Leben machen, nicht ich muss das tun. Auch eine Gefahr, die mir immer wieder aufgefallen ist, an frommen Biografien. Die können glaubensstärkend, ermutigend sein, die können aber auch eine Last auf einen legen, eine ungeistliche, dass man jetzt meint, jetzt muss ich die Ärmel hochkrempeln und diesem Vorbild im Glauben in meinem Leben nacheifern. Und dann versuchen, für irgendwas zu kopieren, was der Weg Gottes für andere war. Muss aber nicht der Weg Gottes für mich sein. Ja? Also nicht ich muss die Ärmel aufkrempeln und sagen, der hat so gemacht, muss ich jetzt auch. Nein, der Herr macht. Er ist's. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Mir ist das vor Jahren in unserer damaligen Neuwieder Gemeinde ganz besonders eindrücklich vor Augen getreten. Es gab unsere Gemeinde damals in Neuwied seit 10 Jahren und dann hatten wir einen Mitarbeiter- und Perspektivabend. So mal unter anderem Rückblick halten auf die Entwicklung der Gemeinde in diesen 10 Jahren. Was hat sich positiv entwickelt? Sind Menschen zur Gemeinde dazugekommen? Und wenn ja, wodurch? In der Vorbereitung auf diesen Abend habe ich mir natürlich auch intensiv Gedanken gemacht, die vorausgehenden Jahre, unsere Aktivitäten reflektiert und geguckt, soweit es menschlich möglich ist, welche Maßnahme hat was greifbar nachwirkend hervorgebracht. Und da fiel mir auf, wir hatten wirklich viel unternommen in diesen Jahren. Gottesdienste, Bibelstunden, Jungschar, Jugendkreis, Kindergottesdienst, Vortragsreihen über Ökumene, Vortragsreihen zum Jahr der Bibel, Vortragsreihen über christliche Persönlichkeiten, Einladungen, gewaltige Pressearbeit, Bibelwochen, Evangelisationen, offene Gesprächskreise zu aktuellen Themen, Einsätze in Fußgängerzone, Besuche, Einladungen von Haus zu Haus und noch einiges mehr. Und als ich so zurückgeblickt habe, fiel mir auf, durch all diese Aktionen, soweit ich es beurteilen konnte, ist weder ein einziger Mensch zum Glauben gekommen, noch dauerhaft zur Gemeinde. In all den Jahren kamen zwar immer wieder Einzelne dazu, aber keiner kam durch diese Aktionen, sondern einfach so. Ich habe damals gedacht, da hat es der Herr dir nochmal richtig gezeigt. Da braucht dich nicht. Er kann das alles ganz allein ohne dich. Versteht ihr? Wir haben uns die Hacken abgelaufen, wir haben uns wirklich kreativ viele Gedanken gemacht. Ich sage auch nicht, dass das alles falsch war. Nur wer nichts tut, macht nichts falsch, gell? Gewissermaßen, bekanntermaßen. Nein, ich sage nicht, dass es falsch war. Aber der Herr wirkt, wo er will. Und er hat uns einfach gezeigt, ich brauche dich nicht. Du kannst rennen und machen und tun, was du willst. Und ich kann ganz andere Wege nutzen, völlig an dem vorbei, was du getan hast. Ich denke, das sind einfach Lektionen, die der Herr uns zeigt. Ja? Dass wir demütig bleiben. Und wo es nötig ist, auch wieder neu demütig werden. Dass wir uns auf uns selber überhaupt gar nichts einbilden. Er ist's, allein er. Das heißt nicht, dass wir die Hände in den Schoß legen sollen. Das heißt auch nicht, dass nicht auch durch unser Bemühen Menschen zu Jesus und zur Gemeinde finden könnten. Natürlich will der Herr uns auch auf seine Weise gebrauchen. Aber eben nur so, wenn er will und wie er seinen Segen dazu gibt. Und ohne ihn geht gar nichts. Gott kann seine Perspektiven für unser Leben nur dann verwirklichen, wenn wir in seinen Wegen gehen, wenn wir ihm gehorchen. Und deshalb haben wir ein erfülltes und gesegnetes Leben nicht durch Abhetzen, sondern durch Gehorsam. Ich musste damals übrigens auch lernen, liebe Geschwister, solche Rückblicke und solche Erkenntnisse sind auch hilfreich, um auch innerlich, soweit es die äußeren Umstände zulassen, zur Ruhe zu kommen. Sie nehmen einem einen Erfolgsdruck. Wenn man sich so zurückbesinnt und sieht, was man alles getan hat, und man sieht unterm Strich, menschlich betrachtet, es hat eigentlich gar nichts gebracht. Der Herr hat es auf ganz andere Wege getan. Dann macht es uns auch ruhig und gelassen, mit abnehmenden Kräften zufrieden zu sein, mit abnehmenden äußeren Möglichkeiten und zu sehen, an meiner Kraft, an meinen Möglichkeiten liegt es ja gar nicht. Der Herr hat Kraft und Möglichkeiten ohne Ende und darauf kommt es an. Und deshalb ist wichtig, Gott kann seine Perspektiven für unser Leben nur dann verwirklichen, wenn wir in seinen Wegen gehen, ihm gehorchen. Hören wir auf die Führungen Gottes, das ist die erste wichtige Voraussetzung. Wer ziellos drauf losläuft, der verpulvert sinnlos seine Kraft. Es hilft nichts, wenn wir den Mangel an Orientierung durch ein Mehr an Geschwindigkeit versuchen auszugleichen. Dann laufen wir nur noch schneller in die Irre. Auch dafür ein schönes Beispiel. Drei Schmiedegesellen wanderten von Borkum aus bei Ebbe aufs Wattenmeer hinaus. Weit waren sie gelaufen, tief hatten sie die frische Seeluft eingesogen, fröhlich hatten sie sich unterhalten. Aber dann überfiel die Männer von einer Minute zur anderen dichter Nebel. Sie fassten sich bei der Hand und rannten Richtung Ufer, doch im dichten Nebel verloren sie schnell die Orientierung. Sie rannten in diese und jene Richtung, aber das rettende Ufer konnten sie nicht finden. Dann kam das Wasser der Flut. Es stieg unaufhaltsam. Im immer höher auflaufenden Wasser kämpften die drei um ihr Leben. Auf einmal sagte einer von ihnen: Seid ganz still, haltet den Atem an, rührt euch nicht. Dann horchte er in die Stille auf das Plätschern der Wellen und fühlte mit den Fingern die Bewegung des Wassers und stellte auf diese Weise fest, wohin das Wasser lief. Denn bei Flut läuft das Wasser aufs Ufer zu. Nach dem Horchen rannten sie ein kurzes Stück, dann wieder horchen und fühlen und dann liefen sie wieder ein Stück und so weiter, bis sie schließlich das rettende Ufer erreichten. Was hatte die drei gerettet? Das Horchen oder das Laufen? Logischerweise beides, aber in der richtigen Reihenfolge. Einfach nur laufen hilft nicht weiter, wenn man die Richtung nicht kennt. Einfach nur still sein und warten hätte in dieser Situation den sicheren Tod bedeutet. In der richtigen Reihenfolge von Horchen und Handeln lag ihre Rettung. Und so gilt es auch für uns in der Nachfolge Jesu. Das Erste muss sein, auf Gottes Führungen lauschen und sich vom Wort Gottes die Richtung geben lassen. Und deshalb sagt Jesus, Maria hat das gute Teil erwählt. Denn die saß zu den Füßen Jesu und hat gelauscht. Das Hören allein aber hilft nichts. Dem Hören muss das Tun folgen. Und deshalb, wir haben es als Lesung gehört, sagt Jesus Matthäus 7, Vers 24, darum, wer diese meine Rede hört und tut sie, den vergleiche ich einem klugen Mann, der sein Haus auf einen Felsen baute. Die schwierige Frage ist, woran erkenne ich, ob ich mein Leben für Gott lebe oder ob ich Gott sein Leben durch mich führen lasse. Ich denke, eine wichtige Frage ist dabei, die wir uns da ehrlich stellen müssen, suche ich mir meine Aufgaben und Ziele selbst aus oder lasse ich mir diese im geduldigen Hören vom Herrn zuweisen? Wiederhol's nochmal, weil es so wichtig ist. Suche ich mir meine Aufgaben und Ziele selbst aus oder lasse ich mir diese im geduldigen Hören von Gott zuweisen? Bin ich von morgens früh bis abends spät am Rödeln in meinem Alltag und sage, Herr, gib auch deinen Segen dazu? Oder sage ich, Herr, jetzt nehme ich diesen Tag aus deiner Hand und jetzt lass mich das erkennen, was du mit diesem Tag vorhast. Lass mich das tun, was du willst. Vor einigen Jahren habe ich ein Interview mit einem Missionars-Ehepaar gelesen. Die waren beide 50 Jahre in Afrika gewesen. Und rückblickend auf diese 50 Jahre im Dienst Jesu wurden sie gefragt, was ratet ihr jungen Christen? Ihre Antwort: Stellt Gott einen Blankoscheck für euer Leben aus. Lass ihn damit machen, was er will. Stellen wir es ihm doch einfach zur Verfügung, unser Leben, und lassen uns überraschen. Eines dürfen wir jetzt schon wissen, es wird ein Leben des Segens und der Fülle sein. Es wird durch manche schwierigen Phasen gehen, durch manche harten Kämpfe, erleben wir in diesen Tagen auch. Aber es wird dann ein Leben sein, von dem Ströme lebendigen Wassers fließen. Liebe Geschwister, ist das nicht eine großartige Verheißung, dass der Herr nicht sagt, wenn er mir nachfolgt, an mich glaubt, es wird manchmal da und dort ein Tröpfchen Segen von eurem Leben sich absondern. Sagt er nicht. Er sagt, Ströme lebendigen Wassers. Es gilt für jeden von uns, ganz egal, wie viel wir in diesem Leben davon schon sehen. Ströme lebendigen Wassers. Es wird ein Leben sein, wenn wir den Herrn machen lassen, das Frucht bringt für die Ewigkeit. Amen. Wir heben uns zum Gebet. Treuer Gott und Vater, wir danken dir, dass du uns auch im Abendmahl so nahe bist, dass du uns diese Gabe geschenkt hast, dass wir fühlen und schmecken dürfen, wie nah du uns bist, wie gut du es mit uns meinst, dass wir zu deinem Leib gehören, dass du mit uns eins bist, durch deinen Heiligen Geist und auf eine Art und Weise, die unser menschliches Verstehen unendlich übersteigt. Und dass wir wissen dürfen, du gehst jetzt auch mit uns in diese neue Woche hinein, was sie auch bringen mag, an äußerlich betrachtet Schönem, an vielleicht äußerlich betrachtet weniger Schönem. Wir wissen, sie bringt in jedem Falle deinen Segen, das Beste aus deiner liebenden Vaterhand für uns. In diesem Vertrauen lass uns auch in diese Woche hineingehen. Wir bitten dich nochmal in ganz besonderer Weise für alle Kranken, alle auch Schmerzgeplagten, Niedergeschlagenen, dass du sie aufrichtest, dass du ihnen ihre Schmerzen linst oder nimmst. Es braucht für dich nur ein Wort, Herr. Und dass wir alle miteinander nicht nachlassen in der Freude, in der Fröhlichkeit, in der Hoffnung, in diesem Vertrauen auf dich und deine Liebe. Und befehlen dir da auch nochmal unser Volk und Vaterland und ganz Europa an, Herr, dass du durch allen Mächten der Finsternis so weit wie möglich wehrst, diese Pläne durchkreuzt, dass Menschen, die in der Verantwortung an verschiedenen Stellen stehen, sich doch dir zuwenden und sich von dir und deinem Geist leiten lassen und so, wie sie es in ihren verschiedenen Amtseiden versprochen haben und so, wie es sich ohnehin für jeden anständigen Menschen gehört, dass sie dem Volk, zu dessen Dienern sie berufen sind, dienen und zu dessen Wohl sorgen und nicht irgendwelchen anderen Mächten. Wir können es nur dir anvertrauen und dir anbefehlen, Herr, erbarme dich auch über unser Volk noch einmal. Und so sei du mit uns, wir loben und preisen dich. Amen. Wir beten gemeinsam mit den Worten, die uns unser Herr Jesus Christus selbst gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und nun geht hin im Segen des Herrn. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen.